Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Das Reisen ist die höchste Form der Lebendigkeit, sagt der Schriftsteller Michael Röss in seinem neuen Buch über das Fernweh. Reisen bildet, das wissen wir schon von Goethe, aber im Moment sind ja die Grenzen dicht. Flugzeuge weltweit bleiben am Boden. Fernreisen ins Ausland gibt es aber trotzdem, wie mein Kollege Martin Gerner festgestellt hat, und zwar im Internet. Beispiel Al-Shark Reisen, das ist ein aus Studenten der Politik und Islamwissenschaften entstandenes Netzwerk, das in diesen Tagen eine virtuelle Reise nach Israel und Palästina angeboten hat. Kostet 150 Euro pro Teilnehmer. Martin Gerner hat es einfach mal mitgemacht.
Ich habe einfach nur das Problem, dass ich...
Es gibt so eine kleine Leiste, die, wenn du drüber fährst mit Mausover, dann klappt die...
Technisches Einpegeln zwischen Berlin und Jerusalem, bevor die virtuelle Reise beginnt. Die Macher von Al-Shark-Reisen setzen auf stabiles Internet, damit es wenigstens noch ein bisschen klingelt in der Reisekasse diesen Sommer.
Dann hat Jerusalem eigentlich überhaupt keine strategische Bedeutung mit seiner Lage auf rund 800 Metern.
Oliver Pietsch sitzt auf dem Balkon des Willy-Brandt-Centers. Hinter seinem Kopf pixeln mal schärfer, mal weniger scharf die Konturen der Altstadt von Jerusalem. Ein Dutzend Teilnehmer sind auf den Bildschirmen zugeschaltet. Der ein oder andere macht sich Notizen auf der PC-Tastatur, die man im Hintergrund hört.
Die letzten 60 Kilometer nach Jerusalem hat Napoleon als einziger Herrscher in der ganzen Geschichte nicht zurückgelegt. Weil er der Einzige war, dem völlig klar war, dass Jerusalem militärisch und strategisch überhaupt keine Bedeutung spielt.
Das Willy-Brandt-Center, an dem Pietsch arbeitet, liegt im ehemaligen Niemandsland zwischen palästinensischen und israelischen Gebieten. Stoff für so manche Anekdote.
Gegenüber ist das französische Hospiz. Und genau zwischen dem Hospiz und der Altstadtmauer ist Niemandsland gewesen, auf so einem 20 Meter breiten Korridor. Und das französische Hospiz wird von französischen Nonnen unter anderem betrieben. Und einer dieser Nonnen ist vom Balkon des Hospizes ihr Gebiss in dieses Niemandsland gefallen und lag da dann zwischen Unrat und Stacheldraht. Das war eine der wahrscheinlich skurrilsten UN-Missionen überhaupt. Die Vereinten Nationen sind hier sehr stark präsent und vertreten mit zahlreichen Missionen. Und es gibt da zahlreiche Berichte drüber, die also Vertreter der UN, der israelischen Armee und der jordanischen Armee gemeinsam zwischen Unrat und Stacheldraht unterwegs sind, um dieses Gebiss zu suchen. Und am Ende des Tages steht dann die Nonne mit dem Gebiss posierend zwischen all diesen Beteiligten. Das ist die absurde Geschichte und Situation dieser 19 Jahre politischer Teilung in Jerusalem.
Statt klimatisiertem Bus und der Fahrt in den Norden Israels in der realen Reise wechselt am Bildschirm nun der Sprecher. Katharina Konarek ist jetzt da, eine junge, muntere Dozentin für Deutschland- und Europastudien in Haifa.
Wie ihr seht, ich habe nicht so einen schönen Balkon wie Tobi in Jerusalem. Deshalb habe ich mir gedacht, ich gehe mit euch raus. Ich stehe quasi im Herzen Haifas im Moment. Und für die von euch, die schon mal da waren, sehen es vielleicht im Hintergrund. Ihr seht so eine kleine goldene Kuppel. Das heißt, ich stehe in der Mitte der Bahai-Gärten. Und man hat eben von hier aus einen wunderbaren Blick. Einmal über die ganze Bucht von Haifa. Und ganz am Ende des Bildes wahrscheinlich, das sind schon die Trabantenstädte um Haifa herum. Misrache Juden, die hier sich angesiedelt haben. In meinem Stadtviertel wohnen Palästinenser, Israelis, auch die russische zugewanderte Gemeinschaft, aber jeder hat dort seine eigenen Cafés, an die er geht. Das heißt, man sieht sich vielleicht auf der Straße, aber man sitzt nicht an den gleichen Plätzen.
Bekannt ist Haifa für die Gärten der Bahai, eine Minderheit, die eine ambivalente Existenz in Israel führt.
Die Bahai haben hier ihren Schrein, weil sie haben hier einen ihrer letzten großen Religionsgelehrten beerdigt. Und sie haben halt offiziell Land erworben vom Staat Israel. Und sie dürfen auch offiziell hier sein, auch als andere Religionsgruppe, mit der Auflage, dass sie nicht missionieren. Das heißt, zur normalen, lokalen Bevölkerung haben sie eigentlich relativ wenig Kontakt, weil sie eben auch dieses Nicht-Missionierungsgebot befolgen. Und es kommen halt Bahais aus der ganzen Welt hierher, um quasi freiwillig diese wunderschönen Gärten zu pflegen. Für die Stadt selber spielen sie eine sehr wichtige Rolle, weil sie natürlich Tourismusmagnet sind. Also nicht sie selbst, sondern die Gärten.
Die Bahai-Gärten sind unter normalen Umständen Pflicht. Aber was ist schon normal in diesen Tagen? Auch für sie ist Corona ein großes Thema.
Wir sind seit 15. März komplett geschlossen. Wir dürfen nicht mehr an die Uni. Also ich darf hin und wieder noch mit Sondergenehmigung. Dann wird mir Fieber gemessen. Für die Studenten ist es natürlich ein Stück weit tragisch, weil 15. März war 2 Wochen nach Semesterbeginn. Zu dem Zeitpunkt waren viele unserer internationalen Studenten, wir haben ungefähr 4000 Internationalstudenten, gerade in den Semesterferien zu Hause. Also viele sind schon gar nicht mehr reingekommen, dass man gesagt hat, okay, ihr könnt noch rein. Ihr müsst aber nachweisen, dass ihr eine Möglichkeit habt, in Quarantäne zu gehen. Und die Quarantäne darf nicht im Studentenwohnheim sein. Das heißt, ihr müsst euch außerhalb des Wohnheims einmieten für 14 Tage. Und dann dürft ihr nur überhaupt einreisen. Da gab es hier sehr viel Diskriminierung. Das heißt, dass wir hier Studenten hatten, die aus Italien kamen oder Deutschland und dann versucht haben, hier eine Wohnung so für Zwischenmiete zu finden, wo dann ganz klar gesagt wurde, nein, du kommst aus Italien, du kommst hier ganz bestimmt nicht mehr rein.
Katharina Konarek hält tapfer ihr Smartphone in die Frühlingssonne. Mittlerweile haben einige im Chatfenster Fragen gestellt zur Bedeutung Haifas für die Region.
Die Stadt war halt immer schon im Austausch mit Beirut oder auch mit Damaskus, also stand wie in so einem Dreieck. Es gab halt auch eine Bahnverbindung von hier nach Beirut und das ist einfach alles dann nochmal viel näher, als jetzt, wenn man zum Beispiel in Jerusalem ist oder in Tel Aviv.
Dann folgt Osama Tanus auf dem Bildschirm, palästinensischer Arzt in Haifa, erzählt vom Öl, das die britische Kolonialmacht über Pipelines aus dem Irak nach Haifa leitete, über boomende Mittelschicht und Nachtleben bis zum Zweiten Weltkrieg und der Nakba, der Katastrophe 1948 für die Palästinenser. Meine Eltern sind eine traumatisierte Generation und deshalb ständig vorsichtig, wenn sie in der Öffentlichkeit über Politik reden. Aber mit der Zeit hat sich das geändert. Nach der Intifada wurden wir selbstbewusster. Stückweise haben sich die Jüngeren dazu bekannt, Palästinenser zu sein. Auch über soziale Medien. Jetzt ist das Mainstream geworden. Noam Yatziv ist Musiker und Touristenführer in Haifa, eher mit jüdischen Wurzeln.
My wife is a German, ist Deutsche, also Deutsche, nicht jüdische Deutsche. Deswegen kann ich ein bisschen Deutsch verstehen und ich habe ein paar Deutschkurse gemacht. Sie können auf Deutsch fragen, aber ich bin sehr langsam auf Deutsch.
Haifa war auch das Zuhause deutscher Siedler, anfangs. Mit den Deutschen kamen die Dampfmaschinen ins Land und die Pasteurisierung von Milch. Es waren viele Architekten aus Deutschland darunter, Ingenieure auch. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Einige der deutschen Immigranten waren Mitglieder der Nazi-Partei von Palästina. Und so endet ihre Geschichte im Zweiten Weltkrieg hier.
I'm mostly a music teacher. I studied komponieren and dirigieren.
Ich bin auch Musiklehrer. Studiert habe ich Komponieren und Dirigieren. Ich schreibe Arrangements für meine Schüler und ein Jazz-Trio. Und wir starten in Kürze mit klassischer arabischer Musik. Da arbeite ich dann auch mit palästinensischen Musikern zusammen. Mittagspause. Die Kopfhörer sind für 90 Minuten ausgestöpselt. Am Nachmittag dann Internetverbindung in den Gazastreifen. Zuerst auf israelischer Seite zu Roni Kaider, einer langjährigen Friedensaktivistin. Falls es jetzt einen Alarm gibt, muss ich das Gespräch beenden. Dann habe ich 15 Sekunden, um in meinen Bunker hier zu kommen. Da höre ich dann Einschläge. Die Raketen sind immer relativ unpräzise, zum Glück. Aber es sind viele, man weiß nie. Dann aus Gaza selbst die Stimme von Mohammed Raja, der für Ärzte ohne Grenzen vor Ort ist und über ein Smartphone zugeschaltet. Was haben wir an Krankenhäusern hier? Nichts. Wir haben nichts. Aber wir versuchen immer wieder aus diesem Nichts etwas zu machen. Wir probieren es. Aber wir sind nicht frei. Wir leben unter einer Besatzung hier. Die Musik bringt uns ans Ziel des zweiten virtuellen Reisetages, den Golanhöhen. Bis zum Sechstagekrieg syrisches Territorium, seit 1981 von Israel annektiert. Shefa Abu Jabal ist hier groß geworden und Fan der Musik von Tut Art. Die Band ist so beliebt, weil sie als eine von wenigen in dem typischen arabischen Akzent der Golanhöhen singt. Aber bis auf einen Musiker sind alle im Ausland mittlerweile. Shifa Abu Jabal ist wie viele der Bewohner auf den Golanhöhen Drusin. Sie studiert in Haifa und kommt regelmäßig ihre Eltern auf dem Golan besuchen. Einige Drusen sehen es als eine Segnung, dass sie jetzt zu Israel gehören. Ich nicht. Nachdem der Krieg anfing in Syrien, haben sich viele hier mit Israel mehr identifiziert. Sie haben den israelischen Pass angenommen. Ich dagegen pflege meine syrischen Wurzeln und die meiner Eltern. Dann ist die Leitung tot. 16.30 Uhr, Zeit für eine Feedbackrunde mit den Veranstaltern.
Ich war auch müde, bin auch jetzt müde, finde es aber gut, weil es fast so einen immersiven Charakter hat. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist auf einer Reise, da ist man am Tagesende ja auch erschöpft.
Also mir hat es total gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so inspirierend ist. Also wenn das jetzt eine echte Reise wäre, dann würde man ja irgendwann Mittagessen zusammen wahrscheinlich.
Also ich bin jetzt auch rechtschaffen müde und das mit dem Essen fand ich ganz lustig. Ich habe mir das selber ein bisschen gemacht. Ich habe am Nachmittag mir immer arabischen Kaffee und ein paar Tat und habe dann so mir die Atmosphäre geschaffen.
Ja, hat also tatsächlich auch Vorteile, virtuell zu reisen. Martin Gerner ließ uns teilhaben an seinen Erfahrungen.
שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחרת לא משאירה מקום